Inforadio Podcast.
Ich habe ja schon einmal gesagt, dass ich mich gern einmal auf die Galerie stelle, herabschaue auf das, was uns so gewiss erscheint und frage, ist das wirklich so sicher? Eine Äußerung von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hier in 1222 gibt mir Anlass für die heutige Sendung zu einem zentralen Thema unserer Zeit. Wir Deutschen, sagte sie, hätten mit viel Geld die erneuerbaren Energien marktreif gemacht, sodass Entwicklungsländer daraus billige Energie gewinnen könnten. Wir hätten also mit unseren hohen Strompreisen Entwicklungshilfe geleistet und darauf sollten wir doch stolz sein. Ist das wirklich so? Mein heutiger Gesprächspartner stellt eine andere Frage, nämlich die nach den Kosten und vor allem der Wirksamkeit dieser Klimaschutzpolitik. Klimaschutz, also CO2-Reduktion, werde viel zu teuer eingekauft, findet er, womit er nicht allein ist, wie wir noch sehen werden. Man kann es billiger und weit wirksamer machen, schlägt er vor. Mein Gast ist Umweltökonom an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Herzlich willkommen, Professor Joachim Weimann.
Schönen guten Tag.
Sie sind der Ansicht, Politik und die interessierte und engagierte Öffentlichkeit gingen eine Art stille Allianz ein, nicht über die Kosten von Klimaschutz zu reden. Wie kommen Sie denn darauf?
Es gibt in Deutschland das ein oder andere Sprech- und Denkverbot. Bestimmte Dinge können und dürfen nicht thematisiert werden. Und die Frage, was kostet eigentlich die Klimapolitik und sind die Ausgaben, die wir da tätigen, eigentlich sinnvoll angelegt, die gehört zu diesen Bereichen, über die man möglichst nicht laut nachdenkt und schon gar nicht reden darf. Wobei ich da vorausschicken möchte, dass, wenn ich über Kosten rede, ich nicht frage, wie viel sind wir bereit, insgesamt für den Klimaschutz aufzuwenden.
Also welche für Opfer? Lau gibt's das nicht.
Für Lau gibt es sowieso nicht. Mhm. Aber wie viel sind wir insgesamt bereit, dafür zu opfern gewissermaßen? Das ist nicht das Thema. Die Frage, die ich stelle, ist, sind die Kosten der Maßnahmen, die wir ergreifen, eigentlich so, dass sie diese Maßnahmen rechtfertigen? Oder ist es nicht besser so, dass wir, wenn wir die gleichen Ressourcen aufwenden würden, aber vernünftiger einsetzten, wir viel mehr Klimaschutz haben könnten, als wir jetzt bekommen.
Das Berliner DIW hat ja kürzlich eingedroschen auf Hans-Werner Sinn im Handelsblatt, immerhin auf 12 Seiten. Dessen Buch ist vor 6 Jahren erschienen. Ihres kam kurz vorher. Das Buch, das ich von Hans-Werner Sinn meine, heißt »Das grüne Paradoxon«. Andere schossen dann in der FAZ dagegen. Gibt es da jetzt Ökonomenkrieg?
Nein, überhaupt nicht. Diese Ausgabe des Handelsblattes, das Beste, was man damit machen kann, ist sie vergessen. Ich halte das für eine ziemliche Entgleisung. Ein einmaliger Vorgang in Deutschland, über den die Profession ziemlich einheitlich den Kopf schüttelt. Es gab danach einen ziemlichen Schulterschluss mit Hans-Werner Sinn innerhalb der Profession und es gab ja auch eine Reaktion in der FAZ, die darauf hingewiesen hat, dass beispielsweise der Artikel, der gegen das grüne Paradoxon geschrieben wurde, jegliche Substanz vermissen lässt. Von daher ein Krieg der Ökonomen, nein, wirklich nicht.
Bevor wir nun erklären, was dieses grüne Paradoxon ist, es gibt in Europa etwas, was für Klimaschutz sinnvoll ist, nämlich den Emissionshandel. Der funktioniert wie?
Der funktioniert nach einem relativ einfachen Prinzip. Der erste Schritt, und das ist der wichtigste beim Emissionshandel, besteht darin, dass die Europäische Union festlegt, wie viel CO2-Emissionen insgesamt im sogenannten Emissionshandelssektor, der umfasst die ganzen Kraftwerke und viele andere auch, noch getätigt werden dürfen. Das heißt, mit dieser sogenannten Festlegung des CAP wird das klimapolitische Ziel der Europäischen Union festgelegt. Und zwar auf die Tonne genau. Das heißt, es ist eine strikte Mengenvorgabe und diese Menge kann nicht überschritten werden. Der nächste Schritt ist dann, dass man über diese Menge, die noch zulässig ist und die kleiner ist natürlich als das, was bis dahin emittiert wurde, sogenannte Emissionsrechte ausstellt. Und das bedeutet, dass jedes einzelne Unternehmen, das CO2 emittieren möchte, im Besitz eines solches Rechtes sein muss. Und diese Rechte, die sind nun handelbar. Das heißt, die werden an die Unternehmen vergeben, die werden versteigert, verkauft. Und die Unternehmen können dann entscheiden, soll ich dieses Emissionsrecht nutzen, also eine Tonne CO2 emittieren, oder verkaufe ich das Recht an einen anderen? Der Witz an diesem Handel ist, dass er dazu führt, dass die Vermeidungsmaßnahmen, die man ergreifen muss, um den Cap einhalten zu können, dass die über den Markt automatisch dorthin gelenkt werden, wo die Vermeidungskosten am niedrigsten sind. Das ist der große ökonomische Vorteil, den der Handel hat. Ökonomen weltweit sind sich eigentlich einig, dass ein Emissionshandel eines der beiden sehr guten, herausragenden Instrumente sind, die man einsetzen sollte, wenn man ernsthaft und effizient Klimapolitik betreiben will. Das zweite Instrument wäre eine CO2-Steuer. Die haben wir nicht in Europa, wir haben uns für den Emissionshandel entschieden und dieses Instrument wird mit großem Erfolg bei uns eingesetzt.
Was unterliegt dem Emissionshandel? Also der Autoverkehr zum Beispiel nicht?
Ja, das ist eine der Einschränkungen, die der Emissionshandel hat, dass nicht alle Sektoren erfasst sind. Also der Verkehrssektor ist nicht mit drin, der Wärmemarkt ist nicht drin. Also wenn Sie zu Hause die Heizung aufdrehen, dann müssen Sie kein Emissionsrecht vorher erwerben. Das ist ein Manko und Ökonomen fordern seit langem und auch mehr oder weniger unisono, dass man den Emissionshandel ausweiten sollte, dass man auch die anderen Sektoren mit einbeziehen soll. Ganz einfach deshalb, weil man auf diese Art und Weise Unterschiede in den Vermeidungskosten ausnutzen kann. Solange Sie unterschiedliche Vermeidungskosten an unterschiedlichen Stellen haben, können Sie dadurch Kosten einsparen, dass Sie die Vermeidung von der Stelle, wo es viel kostet, verlagern an die Stelle, wo es wenig kostet.
Nun komme ich nochmal auf diese Kontroverse zurück zwischen dem DIW und anderen Ökonomen. Die Umweltökonomin Claudia Kempfert hat ja nun gefordert, es müsse mehr Energie im Gebäude und im Mobilitätsbereich eingespart werden, ohne dass ich jetzt eine Debatte über Gebäudedämmung anfange. Was ist mit dem Mobilitätsbereich?
Frau Kempfert gehört zu den Ausnahmen unter den Ökonomen in Deutschland, die eine andere Position einnehmen als die Mehrheit, die glauben, dass man mit Energieeinsparvorgaben etwas erreichen könne. Ich glaube das nicht. Wenn man die einschlägigen Studien sich anschaut, dann sieht man, dass beispielsweise im Verkehrsbereich, also bei den Autos, also wenn man an dem Auto herumschraubt und neue Entwicklungen vorantreibt, um es noch effizienter zu machen, dann führt das dazu, dass die Kosten steigen. Die Schätzungen gehen etwa auf 100 Euro bis 150 Euro pro Tonne CO2, die man einsparen kann. Der CO2-Preis im Emissionshandelsbereich liegt im Moment bei etwa 7 Euro. Das heißt, um eine Tonne in diesem Sektor einsparen zu können, das ist bei den Kraftwerken, und bei den Aluminiumhütten und so weiter, müssen Sie 7 Euro aufwenden, im Verkehrsbereich 100 bis 150. Ich denke, da muss man nicht mehr lange drüber nachdenken, wo man denn dann sparen sollte.
Ja, weil selbst der ideale Preis, glaube ich, den man mal gedacht hat, ist 20 Euro pro Tonne im Emissionshandel.
Ja, also in der Tat, man ist man davon ausgegangen, dass der Preis sich eigentlich bei etwa 20 Euro die Tonne einpendeln müsste, 20 bis 30 Euro. In der Größenordnung liegen auch die vermuteten Grenzschäden einer Tonne CO2-Emissionen. Das wäre also auch durchaus ein Richtwert, der aus ökonomischer Sicht, aus umweltökonomischer Sicht Sinn macht. Aber der ist ja immer noch sehr weit entfernt von den Kosten, die wir haben, wenn wir beim Verkehr sparen oder wenn wir etwa das Schlimmste tun, nämlich erneuerbare Energien einsetzen.
Da kommen wir noch drauf. Also warum, um es nochmal zusammenzufassen, halten Sie den Emissionshandel für das kosteneffizienteste Mittel, um CO2 einzusparen?
Weil er dafür sorgt, dass die Vorgaben, die durch den CAP gemacht werden und die bindend sind und die unser klimapolitisches Ziel haargenau festlegen, kosteneffizient realisiert. Das heißt, er sorgt dafür, dass die Vermeidung dort stattfindet, wo die geringsten Kosten der Vermeidung anfallen. Der Mechanismus dabei ist sehr einfach. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Kraftwerk und Sie stellen fest, ich kann mit relativ geringem Aufwand CO2 einsparen. Das kostet mich, sagen wir mal, 5 Euro die Tonne. Ein anderes Kraftwerk stellt fest, wenn ich CO2 einsparen will, dann kostet mich das 50 Euro die Tonne. Jetzt sagt der Planer, okay, ihr müsst beide einsparen. Das Einfachste, was man doch tun kann, ist, dass man sagt, okay, die mit den hohen Kosten, die sollten in der Lage sein, ein bisschen mehr zu emittieren. Dafür der mit den niedrigen Kosten ein bisschen weniger, sodass man in der Summe gleich viel hat. Aber dann werden die Kosten niedriger sein, weil die Vermeidung dorthin verlagert wird, wo die Kosten gering sind. Und genau das macht der Handel. Denn in dieser Situation lohnt es sich, für den mit den hohen Kosten Emissionsrechte von dem zu kaufen mit den niedrigen. Sagen wir mal für 25 Euro die Tonne. Dann spart der mit den hohen Kosten 25 Euro pro Tonne, die er jetzt nicht mehr für Vermeidung ausgeben muss. Und der andere hat einen Gewinn von 20 Euro. Beide stellen sich besser, deswegen kommt der Handel zustande. Und so funktioniert dieses Prinzip des Emissionshandels. Er schafft Anreize, Tauschvorgänge vorzunehmen, die dazu führen, dass die Vermeidung immer da stattfindet, wo es am billigsten ist.
Und worin besteht nun das grüne Paradoxon?
Das grüne Paradoxon hat erstmal mit dem Emissionshandel gar nichts zu tun, sondern das ist ein Punkt, auf den Hans-Werner Sinn aufmerksam gemacht hat, der besagt, wir dürfen, wenn wir über CO2-Einsparungen und über den Kohlenstoffmarkt nachdenken, nicht nur die Nachfrageseite berücksichtigen. Also wir dürfen nicht nur auf die Endverbraucher, auf die Industrie, auf uns, auf die Verbraucher, die Verkehrsteilnehmer, die Hausbesitzer und so weiter gucken, sondern wir müssen auch auf die Angebotsseite gucken, also auf die Anbieter, die auf Erdölquellen sitzen, die auf Kohleminen sitzen und so weiter. Weil wenn wir, und das ist eine These, ankündigen, glaubhaft ankündigen, wir werden in Zukunft weniger Kohlenstoff nachfragen, dann führt es dazu, dass die Anbieter dieser Quellen eine Reaktion zeigen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Ölscheich und Sie haben eine begrenzte Menge Öl unter Ihrem Wüstensand liegen. Dann überlegen Sie, wie schnell baue ich den ab, wie schnell bringe ich den auf den Markt. Wenn Sie die Erwartung haben, in Zukunft werden die Preise deutlich niedriger sein, weil die alle sparen, weil die eine grüne Politik machen. Was werden sie tun? Sie werden ihre Quelle schneller ausbeuten.
Ist das das, was wir im Moment erleben?
Ja, ein Stück weit. Also ich glaube, dass das, was die Saudis im Moment praktizieren, nämlich dass sie auf den fallenden Ölpreis nicht mit einer Einschränkung der Fördermengen reagiert haben, schon so ein bisschen in diese Richtung geht.
Aber jetzt mal zurück zu dem grünen Paradoxon. Interessant finde ich ja, dass der Chefökonom der Potsdamer Klimaschützer Ottmar Edenhofer gerade in der FAZ Hans-Werner Sinn gegen Claudia Kempfert verteidigt. Sinn habe zwar, sagt er, Beifall von den Klimaskeptikern bekommen, aber, ich zitiere, das grüne Paradox ist kein Irrtum, sondern ein Leitfaden für eine illusionslose und zugleich effektive Klimapolitik.
Aha. Diesen Satz würde ich so nicht unterschreiben, weil das grüne Paradoxon ist richtig. Es ist wichtig gewesen, dass Hans-Werner Sinn darauf aufmerksam gemacht hat. Aber die Frage, ob wir tatsächlich so etwas beobachten, ist ja letztlich dann eine empirische Frage. Und die Empirie, die sieht etwas anders aus. Warum? Weil, wann wirkt dieser Mechanismus des grünen Paradoxons? Der wirkt nur dann, wenn die Erdölanbieter und die Kohlenstoffanbieter wirklich glauben, die feste Erwartung haben, in Zukunft werden die Preise sinken, weil die Nachfrage massiv sinkt. Wenn Sie sich den Weltenergieverbrauch und die Zusammensetzung der Weltenergieverbräuche sich anschauen, dann besteht für eine solche Befürchtung überhaupt kein Anlass. Wenn Sie sich anschauen, wie die Klimapolitik faktisch durchgeführt wird, besteht dafür überhaupt kein Anlass. Wenn Sie sich das Musterland Deutschland anschauen, das angebliche Musterland Deutschland, was die Klimapolitik angeht, wir haben es geschafft, mit all den Hunderten von Milliarden, die wir bisher aufgewandt haben, nicht einmal 2% unseres Primärenergiebedarfs durch Erneuerbare zu ersetzen. Das wird keinen Ölscheich in Schrecken versetzen.
Wie viel CO2 haben wir eingespart in Europa?
Wir haben insgesamt die CO2-Menge von 2000 bis 2012 um 9,5% reduziert. Aber das ist in erster Linie ein Effekt, der Emissionshandel hervorgerufen hat. Das, was wir durch Erneuerbare zusätzlich vermieden haben, ist null.
Das heißt, wir haben überhaupt kein CO2 eingespart mit den ganzen Milliarden?
Mit den Erneuerbaren nicht, nein.
Wie kommt das?
Nun, der Mechanismus ist sehr einfach. Stellen Sie sich vor, wir speisen in Deutschland Windstrom ein. Das tun wir ja massenhaft. Dann hat das den Effekt, dass ein deutsches Braunkohlekraftwerk beispielsweise oder ein Gaskraftwerk ein wenig weniger Strom produzieren muss. Das heißt, dieses Kraftwerk braucht jetzt weniger Emissionsrechte. Was macht es mit diesen Emissionsrechten, die es nicht benötigt? Es wird sie veräußern am europäischen Emissionsrechtemarkt. Das heißt, ein anderes Unternehmen, sagen wir mal eine Aluminiumhütte in Frankreich, ein Kraftwerk in Polen oder wo auch immer, wird dieses Recht erwerben und dort die Emissionen tätigen. Das heißt, die Förderung der Erneuerbaren in Deutschland hat ausschließlich den Effekt, dass wir Emissionen an andere Stellen verlagern, aber nicht den Effekt, dass wir Emissionen einsparen. Jedenfalls nicht über das hinaus, was durch den CAP und den Emissionshandel ohnehin an Einsparungen fest vorgegeben
ist. Das ist eigentlich eine ungeheuerliche Feststellung, die Sie da machen. Übrigens hat der wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium schon 2004 darauf hingewiesen, aber die Politik hat es offenbar nicht begriffen. Warum halten Sie Photovoltaik, also die Förderung der Solartechnik, für das größte Desaster der deutschen Klimaschutzpolitik?
Weil Photovoltaik so ziemlich die teuerste Methode ist, um CO2 einzusparen, die man sich vorstellen kann. Die setzen wir aber gerade massenhaft ein. Schätzungen belaufen sich etwa darauf, dass eine Tonne CO2 zu heutigen Kosten eingespart durch Photovoltaik bei 400 Euro liegen. Wie gesagt, der Emissionshandelspreis ist 7 Euro. Da kann sich jeder ausrechnen, wie hoch die Verschwendung ist, die wir durch die ganze Photovoltaik hier in Deutschland verursachen. Von daher, wenn es irgendwie eine Methode gibt, Geld zu verbrennen, dann ist die Errichtung von Photovoltaikanlagen im sonnenarmen Deutschland sicherlich eine der effizientesten.
Windkraft ist deutlich günstiger. Da kann man also CO2 zu günstigeren Preisen einsparen. Aber Windkraft ist natürlich auch wiederum teurer, als wenn man zum Beispiel, ist das Ihre These, in konventionelle Kraftwerke investiert und dort CO2 einspart.
Ja, natürlich. Das ist ja das, was uns der Emissionshandelsmarkt im Moment sagt, was uns signalisiert durch den niedrigen Preis, dass das in der Tat sehr viel günstiger ist. Windkraft gegen Photovoltaik, da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn Sie die Offshore-Windkraftanlagen sich anschauen, die kommen fast an die Preise oder die Kosten der Photovoltaik heran. Nicht ganz, aber fast haben sie die eingeholt. Und auch die Onshore-Windkraftanlagen, da wird zwar immer behauptet, naja, die sind ja fast schon konkurrenzfähig zu den konventionellen Kraftwerken. Allerdings vergisst man dabei zwei Dinge, nämlich erstens, dass die Strommengen, die dort produziert werden, zu einem nicht unerheblichen Teil letztendlich nicht benötigt werden, weil sie zu Zeiten anfallen, zu denen man sie nicht braucht. Und zweitens vergisst man die hohen negativen externen Effekte, die diese Anlagen verursachen. Wir haben mittlerweile annähernd 30.000 Windkraftanlagen in Deutschland stehen. Die sind nicht irgendwo abgestellt, sondern die stehen mitten in unserer wunderschönen Landschaft und betreiben Landschaftszerstörung in einem ungeheuren Ausmaß. Das verursacht Kosten, die man nicht in Mark und Pfennig irgendwo ablesen kann, aber die dennoch natürlich da sind. Das sind sogenannte externe Effekte. Wenn man die mit einberechnen würde und da fair rechnen würde, dann wäre die Windkraft viel teurer, als sie jetzt ausgewiesen wird.
12:22 zu Gast bei Ingo Kahle. Heute Professor Joachim Weimann, Umweltökonom an der Otto von Guericke Universität in Magdeburg. In der gesellschaftlichen Diskussion ist es doch so, nachdem also der Atomausstieg geschafft wird, konzentriert sich die Umweltbewegung darauf, raus aus der Kohle. Ist das dann unter dem Gesichtspunkt Klimaschutz, CO2-Reduktion klug?
Also raus aus der Atomkraft ist die eine Entscheidung. Die zweite Entscheidung wäre dann, okay, wie substituieren wir am besten die wegfallende Energie? Und wie können wir das so tun, dass dabei die Emissionen, die CO2-Emissionen nicht ansteigen? Die Antwort darauf lautet, und die hat Herr Gabriel damals, als man den Atomausstieg beschlossen hat, völlig richtig gegeben, über die CO2-Emissionen müssen wir uns überhaupt keine Gedanken machen, weil dafür gibt es ja den Emissionshandel beziehungsweise diesen Deckel, diesen Cap, der da draufgelegt ist. Das heißt, die Emissionen, die CO2-Emissionen sind sowieso begrenzt. Da können wir gar nicht mehr machen, als der Cap vorsieht. Von daher, und der Emissionshandel sorgt auch dafür, dass das alles kosteneffizient reguliert wird. Von daher gibt es da überhaupt kein Problem erst einmal. Ein Problem entsteht nur dadurch, dass wir uns in den Kopf setzen, wir wollen nicht nur CO2 einsparen, nein, wir wollen das erstens unbedingt vor der eigenen Haustür, auch wenn es an anderen Orten der Welt viel, viel billiger wäre, und wir wollen das unbedingt mit erneuerbaren Energien. Und das hat massive, ganz massive Effekte hinsichtlich der Effektivität unserer Klimapolitik. Wir könnten mit den Mitteln, die wir einsetzen, viel, viel mehr erreichen, wenn wir auf dieses Beharren auf den Erneuerbaren, wenn wir darauf verzichten würden. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Der Ausbau der Windenergie hat sich vor allen Dingen in den Nordländern vollzogen, auch hier in Sachsen-Anhalt und in Schleswig-Holstein und so weiter. Da braucht man aber diesen ganzen Strom nicht. Das heißt, die Nordländer, gerade auch Sachsen-Anhalt, hat das große Problem, dass es sehr teure stromproduzierende Anlagen hat, die Strom produzieren, wenn der Wind weht, aber nicht dann, wenn man ihn braucht. Das heißt, irgendwo muss dieser Strom hin. Das ist erst einmal eine missliche Situation, führt zu sehr hohen Kosten, sehr hohen Netzentgelten hier in Sachsen-Anhalt und zu viel zu hohen Preisen für die CO2-Einsparung. Aber jetzt sagen die Nordländer, wir brauchen, um diesen Strom loszuwerden, Stromtrassen in den Süden, damit wir den Strom dort verkaufen können, weil dort werden ja auch die Atomkraftwerke stillgelegt. Das Problem ist, dass man mit Windstrom Atomstrom nicht ersetzen kann. Weil Atomstrom läuft in der Grundlast, ist 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr verfügbar, während Windstrom hochvolatil eingespeist wird. Das heißt, das können Sie nicht substituieren, das geht technisch nicht. Das bedeutet, wenn Sie jetzt diese Trasse bauen, dann haben die Nordländer ein Problem weniger. Die können nämlich dann ihren Strom nach Süden schicken und die Bayern müssen diesen Strom dann auch abnehmen, weil es gibt ja den Einspeisevorrang für die Erneuerbaren. Die Bayern können damit aber nicht ihre Atomkraftwerke substituieren. Dafür brauchen sie dann nochmal zusätzlich neue Gaskraftwerke. Was der eigentliche Punkt ist, dass die erste Fehlentscheidung, nämlich überhaupt Windkraft in diesem Ausmaß zu installieren, zieht jetzt die nächste landschaftszerstörende, kostentreibende und im Grunde genommen sinnlose Maßnahme, nämlich diese beiden Trassen von Norden nach Süden zu bauen, nach sich.
Der zitierte Ottmar Edenhofer ist ja auch der Meinung, ganz entgegen vielen aus der Umweltschutzbewegung, dass man die Erneuerbaren mit Technologiepolitik auf Jahrzehnte nicht billiger machen wird, sondern dann doch praktisch auf die fossilen Energieträger setzen muss, langfristig.
Da kommen wir noch überhaupt nicht drum herum. Also ich meine nochmal, man muss sich anschauen, die Zahlen liegen beim Umweltbundesamt vor, dass wir mit den 30.000 Windkraftanlagen und den Kapazitäten, den enormen Kapazitäten in der Photovoltaik, die wir bis jetzt aufgebaut haben, zurzeit weniger als 2% unseres Primärenergiebedarfs decken. Das heißt, das Bundesamt weist 2,2% aus, aber wenn Sie den ganzen Strom abziehen, den man nicht brauchen kann, weil er eben anfällt zu Zeiten, wo wir ihn nicht haben müssen, dann kommen Sie deutlich unter 2%. Dafür haben wir aber bereits Zahlungsverpflichtungen in Höhe von 400 Milliarden Euro eingegangen für die nächsten 20 Jahre. Wenn Sie nur diese beiden Zahlen sich anschauen, dann ist völlig klar, dass die Erneuerbaren im Traum nicht in der Lage sind, die Atomenergie zu ersetzen und erst recht nicht auch noch die fossilen Brennstoffe zu ersetzen. Das geht nicht. Das ist eine utopische Vorstellung, die jeglicher Realität entbehrt. Das Ausmaß der Konfusion, das die Politik in dieser Frage ausmacht, das kann man wunderbar an zwei Äußerungen ablesen, die zwei Bundesministerinnen in kurzer Zeit gemacht haben. Das eine war die Äußerung, die Sie eingangs zitiert haben von Frau Hinrichs in ihrer Sendung. Durch die Erneuerbaren machen wir Entwicklungshilfe. Das findet dann später in den Entwicklungsländern statt. Die zweite Aussage habe ich von unserer Forschungsministerin gehört, von Frau Wanka. Auf einer Veranstaltung in Berlin Ende letzten Jahres, es war eine Festveranstaltung von ACATEC, der Akademie für der Technikwissenschaften. Dort hat sie unter anderem über Fusionstechnologie gesprochen und hat sinngemäß gesagt, na ja, die Fusionstechnologie brauchen wir ja nicht in Deutschland, weil wir werden ja unseren Strom über Erneuerbare decken, aber für die Entwicklungsländer wird das eine wichtige Technologie sein. Sie müssen jetzt nur noch diese beiden Aussagen von zwei Kolleginnen, die am gleichen Kabinettssitz sitzen, mit der Aussage kombinieren, dass wir für 400 Milliarden Euro bisher geschafft haben, unter 2% des Primärenergieeinsatzes mit Erneuerbaren zu decken. Dann wird das ganze Ausmaß der Konfusion klar, das Politik in der Energiefrage hat.
Was die Politik ja jetzt macht, um das berühmte 40% weniger Ziel zu erreichen, also 40% weniger CO2 gegenüber 1990 bis 2020, ist Kohlekraftwerke stillzulegen. Ist das klug?
Nein, das ist überhaupt nicht klug. Das ist auch so ein Aktionismus der Politik, den man nur verstehen kann, wenn man weiß, dass Herr Gabriel natürlich auch SPD-Vorsitzender ist und es in der SPD eben viele Leute gibt, die glauben, man müsse das tun, um dieses Ziel zu erreichen. Herr Gabriel selbst weiß, dass das nichts nützt, weil wir haben eben den Emissionshandel. Nochmal, wenn wir jetzt ein Kohlekraftwerk stilllegen, dann werden die Emissionsrechte, die dieses Kraftwerk bisher hatte, frei. Das heißt, sie werden veräußert und werden vom Käufer in Europa irgendwo wahrgenommen. Das heißt, wir sparen kein einziges Gramm CO2 ein, wenn wir ein Kohlekraftwerk stilllegen.
In der Europäischen Union, das ist ja zumindest die Bemühung, wird es ein Absenken dieses Caps nicht geben?
Doch, das ist ja genau der Weg, der beschritten wird. Und der ist eigentlich sehr klug. Die Europäische Union hat erstmal mit der Einrichtung des Emissionshandels, ja keine deutsche Erfindung, sondern es war die Europäische Union, die das gemacht hat, zum Glück gemacht hat, bewiesen, dass sie durchaus Sinn für effiziente und sinnvolle Klimapolitik hat. Sie hat jetzt im letzten Jahr bewiesen, dass sie dieses Instrument auch zu handhaben versteht, indem sie gesagt hat, wir wollen unsere Klimaziele ambitionierter machen. Wir wollen von dem ehemaligen 20%-Ziel abgehen und auf 40% gehen. Das heißt, wir wollen die Einsparung erhöhen. Aber das machen wir dadurch, dass wir diesen Cap schrittweise Jahr für Jahr absenken. Das war sowieso geplant, aber man hat jetzt die Absenkung von 1,74 auf 2,2% erhöht, um dieses Ziel dann 2020 bzw. 2022 erreichen zu können. Das ist ein sehr sinnvoller Weg, das so vorzugeben, weil dann die Akteure, die Unternehmen, die Emittenten genau wissen, wie sich die CO2-Mengen, die noch emittiert werden dürfen, entwickeln werden. Sie können eine Vorstellung daraus ableiten, wie sich der Preis entwickeln wird. Und sie können dann planen und sich darauf einrichten und dafür sorgen, dass sie kosteneffiziente Lösungen finden, um damit umzugehen.
Zu den zentralen Argumenten, die vorgebracht werden zur Förderung von erneuerbaren Energien. Erstens Arbeitsplätze.
Ja, hat sich eigentlich erübrigt, dieses Argument, seitdem man beobachtet, dass in der Solarindustrie Arbeitsplätze in einem Umfang abgebaut werden wie in keinem anderen Wirtschaftszweig in Deutschland.
Ja, oder Hans-Werner Sinn sagt, man hat Arbeitsplätze in China geschaffen.
Ja, da hat er in einem gewissen Umfang recht, denn in der Tat, womit Frau Hinrichs recht hat, ist, dass wir ja durch das EEG die Markteinführung der Erneuerbaren in Deutschland finanziert haben. Und davon profitieren in erster Linie jetzt die ausländischen Anbieter von
erneuerbaren Energien. Zweiter Punkt, Technologievorsprung, und damit seien wir dann weltweit vorbildhaft.
Das ist ein Argument, das ärgert mich richtig. Weil wenn man Technologievorsprünge erwerben will, dann muss man neue Technologie entwickeln. Und das ist etwas, was wir in Deutschland verdammt gut können. Das Erneuerbare Energiengesetz fördert aber nicht die Entwicklung neuer Technologien, sondern fördert nur den Einsatz längst vorhandener Technologien. Die Forschungsintensität in der Solarindustrie lag 2008 in einer Größenordnung von unter 2% des Umsatzes. Nach 2008 wurde dieser Wert überhaupt nicht mehr ausgewiesen. Das heißt, Forschung hat da überhaupt nicht mehr stattgefunden. Wenn man wirklich Technologiefortschritte befördern will, dann muss man die Entwicklung von Technologie fördern. Dann muss man in die Universitäten investieren. Aber da bauen wir leider ab, anstatt auf, beispielsweise in Sachsen-Anhalt.
Ein weiteres Argument, man bereite sich mit erneuerbaren Energien gewissermaßen auf die Knappheit der fossilen Energieträger vor.
Auch das ein Argument, das völlig aus der Welt ist.
Was man ja noch ergänzen kann, nicht? Dass man sagt, wir machen uns auch unabhängiger von Energieimporten.
Ja, auch dieses Argument ist wenig überzeugend. Zunächst einmal, wir erleben gerade, dass auf dem Ölmarkt die Preise in einer Weise fallen, wie es niemand prognostiziert hat. Dass sie allerdings fallen würden, haben Ökonomen schon immer gewusst, weil wenn der Preis eines Rohstoffes steigt aufgrund von Knappheiten, das natürlich zu den Angebotseffekten führt, dass man jetzt überlegt, wie kann man Ressourcen nutzbar machen, die bisher unrentabel zu bergen waren. Und das ist genau passiert. Man hat neue Fördertechnologien entwickelt. Die Ressourcenvorräte sind massiv dadurch ausgeweitet worden. Es gibt eine Ölschwemme, es gibt eine Gasschwemme auf den Märkten. Das hat zur Folge, dass die Preise sinken. Wenn man das jetzt mit der geologischen Expertise abgleicht, dann erfährt man von den Geologen, dass Knappheiten bei den fossilen Brennstoffen überhaupt nicht das Thema sind. Ich habe das mal von einem Kollegen vom Potsdam-Institut gehört, der das so formuliert hat: Sag mir, wie warm du es auf der Erde haben willst, ich sag dir, wo du den Kohlenstoff dafür herkriegst. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem ist nicht die Knappheit der fossilen Brennstoffe. Das Problem ist, und das hat Herr Edenhofer in seinem Artikel schön formuliert, das Problem ist die Knappheit der Lagerstätte für CO2 in unserer Atmosphäre. Das heißt, wir können überhaupt nicht alle Ressourcen verbrennen, die wir haben. Wir müssen sowieso große Teile der vorhandenen und bekannten Ressourcen in der Erde lassen, wenn wir tatsächlich das Klimaziel von 2 Grad erreichen
wollen. Ja, das ist ja eine der Thesen. Nur, sagt Edenhofer dann eben auch, wenn man das macht, also die Sachen da drin lässt und diejenigen, die das besitzen, das Öl, das Gas oder die Kohle, dafür entschädigt, dann müsste man sie dafür entschädigen, um eben dieses 2-Grad-Ziel zu erreichen, dass sie 80% der Kohle, 40% des Gases und 40% des Öls in der Erde lassen. Das ist doch völlig unrealistisch, oder nicht?
Ja, natürlich ist das. Also diese Entschädigungslösung habe ich noch nicht verstanden. Da müssen Sie Herrn Edenhofer fragen, wie er das meint. Ich glaube nicht, dass das ein Weg ist. Ich glaube, der einzige Weg, der uns wirklich offen steht, und mit wir meine ich jetzt nichts Geringeres als die Weltgemeinschaft, ist in der Tat eine globale Lösung herbeizuführen.
Und die heißt Emissionshandel.
Alles andere wird keinen Erfolg haben. Das ist völlig klar.
Aber da müssen doch alle mitmachen.
Da müssen alle mitmachen und vor allen Dingen müssen alle versuchen, eine solche Lösung herbeizuführen. Mein Problem ist, dass die Bundesregierung, nicht nur diese, sondern alle vor ihr auch, überhaupt keine Anstrengungen in diese Richtung unternimmt. Wir gucken nur auf uns und es ist uns unglaublich wichtig, dass jede Gemeinde einen Klimaplan aufstellt. Aber dass die Klimafrage nicht bei uns entschieden wird, sondern bei den internationalen Verhandlungen und dabei entschieden wird, ob es uns gelingt, wirklich China, die USA, Russland, die ganzen großen Emittenten, Indien und so weiter mit in das Boot zu bekommen.
Geht es denn da um Emissionshandel?
Da geht es auch um Emissionshandel.
In Paris also, jetzt zum Beispiel, große Klimakonferenz im Dezember.
Soweit sind wir noch nicht, dass wir in Paris jetzt schon hoffen können, dass da über ein globales Emissionshandelssystem beraten wird. Aber was wir beobachten ist, dass wir zunehmend lokale Emissionshandelssysteme bekommen. Die Europäer waren Vorreiter, aber mittlerweile gibt es in 17 Regionen dieser Erde solche Systeme. Und die Hoffnung ist, dass man die zusammenbauen kann. Das ist relativ einfach möglich, dass man die zusammenschließen kann. Dazu muss man sie vereinheitlichen, man muss die Regeln entsprechend anpassen und so weiter. Und man muss dann versuchen, diesen Kern, den man dann hat als Emissionshandel, auszuweiten, indem man neue Sektoren mit einbezieht, also zum Beispiel unbedingt den Verkehr und den Wärmesektor und indem man weitere Länder einbezieht. Das wird aber wiederum nur gehen, wenn wir diese Länder, flapsig formuliert, bestechen. Wir müssen ihnen den Beitritt in ein solches Emissionshandelssystem schmackhaft machen. Und dabei geht es im Wesentlichen um die Schwellenländer und um die Entwicklungsländer, die mit gutem Recht sagen können, naja, warum sollen wir CO2 einsparen? Schaut euch mal an, ihr Industrieländer, wie hoch eure Pro-Kopf-Emission ist und wie lange ihr das schon betrieben habt. Das heißt, sie haben überhaupt keinen moralischen Anlass, jetzt ihrerseits Opfer zu bringen für den Klimaschutz. Wenn wir das trotzdem von ihnen verlangen, werden wir sie dafür kompensieren müssen. Das können wir nur nicht, wenn wir alle unsere Ressourcen in völlig sinnlose erneuerbare Energien stecken.
Aber wenn ich mir diese Dimension anschaue von dem, was Sie da jetzt sagen, Beispiel Afrika. Afrika hat jetzt 1 Milliarde Menschen. Bis zum Ende des Jahrhunderts könnten das 4 Milliarden sein, sagen Bevölkerungsforscher. Und was passiert dort? Die wollen natürlich Wohlstand. Und wie kriegen sie den Wohlstand? Natürlich durch den Verbrauch von Energien. Meinen Sie denn, dass wir das denen so bezahlen können, dass das 2-Grad-Ziel womöglich auch noch erreicht werden kann?
Die Frage ist ja, wie werden in diesen Ländern, die hohes Bevölkerungswachstum haben, wie werden die dort notwendigen Energiemengen bereitgestellt? Passiert das in einer effizienten Form, also mit möglichst geringen CO2-Emissionen und in einer kosteneffizienten Weise? Oder geschieht das so, wie es jetzt zum größten Teil in diesen Ländern der Fall ist, eben mit veralteten technischen Anlagen? Mit teilweise haben wir in vielen Entwicklungsländern eine offene Herdbefeuerung und so weiter. Das heißt, da wird Energie in einem unvorstellbaren Ausmaß.
Aber Kohle ist auch genug da, also werden sie verfeuern.
Ja, sicherlich. Aber die Frage ist, wie macht man das? Macht man das mit einem Kraftwerk beispielsweise, auch Gas ist genug da, macht man das mit einem hocheffizienten Gaskraftwerk, das einen Wirkungsgrad von annähernd 65% hat? Oder mache ich das mit einer sehr archaischen Technik, die vielleicht bei 20% energieeffizient liegt? Das ist ein Riesenunterschied. Und das Problem ist, das Gaskraftwerk ist viel teurer.
Aber Frau Hendricks sagt doch, das machen wir mit Erneuerbaren.
Ja, das sagt Frau Hendricks.
Abschließend, Herr Professor Weimann, was soll denn jeder Einzelne tun, wenn er was für Klimaschutz tun will? Denn auf der anderen Seite wollen wir ja nun auch nicht sagen, verfeuert doch das Öl, fahrt dicke Autos und so weiter.
Nein, das sagt ja auch niemand. Natürlich hat jeder Einzelne die Möglichkeit, durch sein Verhalten CO2 einzusparen, beispielsweise in den Sektoren, in denen der Emissionshandel noch nicht wirkt. Also im Verkehr und im Hausbereich hat er diese Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist ein völlig falscher Ansatz, dieses Problem zu individualisieren. Ich glaube, wir brauchen dafür kollektive Entscheidungen, wir brauchen kluge Politik, wenn wir dieses Problem lösen wollen. Und deswegen wäre das Beste, was jeder Einzelne machen kann, dafür zu sorgen, dass wir klügere Politik bekommen. Und da wiederum kann aber sich selbst anfangen, denn wir müssen dringend dahin kommen, dass wir informiertere Bürger haben, die besser Bescheid wissen über die Zusammenhänge, die elementaren Zusammenhänge, die in diesem Bereich existieren, auch die elementaren ökonomischen Zusammenhänge. Und die deswegen nicht zulassen, dass die Politik, symbolische Politik betreibt durch das Errichten von Windkraftanlagen und Photovoltaikanlagen, die letztendlich enorme Ressourcenverschwendung bedeuten und die bedeuten, dass wir eine grottenschlechte Klimapolitik machen. Dafür brauchen wir mündige Bürger, die über diese Dinge emotionsfrei, möglichst sachlich nachdenken, die sich da auch ein Stück weit von ihren Emotionen lösen und bereit sind, in eine sachliche Diskussion einzutreten. Da kann jeder bei sich selbst anfangen. Und wenn er das tut, tut er wahrscheinlich mehr für den Klimaschutz, als wenn er ein 3-Liter-Auto kauft.
Herr Professor Weimann, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der Magdeburger Umweltökonom Professor Joachim Weimann. Danke, dass Sie uns heute zugehört haben.